Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Heute Wilde Wunder, kaum dass der Podcast die Krippe verlassen hat, schon zum zweiten Mal mit einer Folge über Wölfe. Ja, und Wölfe streifen um Kindergärten. Konnte man lernen vor ein paar Jahren in einer Zeitung, die täglich erscheint und im Verdacht steht, sehr sachlich immer zu berichten. Da ist Folgendes passiert. Da hat eine Wildtierkamera, eine fest installierte, in einem Wald, ich glaube in der Nähe von Vechta, nachts einen Wolf fotografiert. Das wäre jetzt an sich keine Botschaft, keine Nachricht. Aber dieser Wald wurde frequentiert tagsüber von einem Waldkindergarten. Daraus machte eine Zeitung dann die Schlagzeile Wölfe streifen um Kindergarten. Und in dieser Art und Weise gibt es noch mehr Medienberichte. Also so etwas wie Wölfe stehen vor Hamburg, Hannover umzingelt von Wölfen, Wölfe überfallen Dorf. Das war dann so ein Fall, wo 200-300 Meter entfernt von einem Dorf ein Hirschkuhriss auf einem Feld lag. Daraus wurde dann ein Dorfüberfall gemacht. Also solche Geschichten gibt es zuhauf. Wer sich den Spaß macht, in Facebook-Gruppen, die sich mit Wölfen beschäftigen, täglich zu tummeln, der wird mit solchen Zeitungsmeldungen bombardiert. Ich habe da keine Lust mehr drauf, schon seit langem nicht. Es ist ermüdend und man wird dem Blödsinn nicht her. Und das da sachlich zu diskutieren, das macht auch keinen Sinn. Von daher habe ich mir gedacht, ich werde jetzt meine Meinung hier an der Stelle nochmal zusammenfassen. Und im Fall eines Falles, wenn ich wieder darauf angesprochen werde, kann ich einfach auf den Podcast verweisen. Genau, das ist also so der Ansatz. Also eigentlich habe ich gar keine Lust darauf, mich damit zu beschäftigen, weil es die immer gleichen Fragen sind, weil die Wissenschaft dazu im Wesentlichen einen Konsens hat, der in diesen Pressemeldungen nicht vorkommt. Und es gibt ganz viele Politiker, die Stimmungsmache machen mit Angst vor Wölfen, mit wirtschaftlichen Interessen in Bezug auf Wölfe. Und da spielt die wissenschaftliche Meinung, dieser Konsens spielt da auch keine Rolle. Wie so ein paar Kabarettisten neulich oder Komödianten sehr treffend gesagt haben, man braucht kein Wissen für eine Meinung oder in dem Fall auch vielleicht ganz nüchtern für politisches Interesse. Es werden Ängste geschürt, es ist zum Kotzen, aber es ist nun mal so, wie es ist und man kann eigentlich nur informieren und ich versuche dazu heute einen kleinen Teil beizutragen. Ja, bevor ich damit anfange, vielleicht noch einen kurzen Satz oder drei mittellange Sätze zu so Pressemeldungen, in denen es zum Beispiel um Wolfsrisse geht. Achtet vielleicht mal drauf, wie die geschrieben sind. Ne? Also im Prinzip ist es ja dann relevant, wenn ein Wolf ein Schaf reißt, was gut geschützt war, so wie es den Vorschriften entspricht. Das heißt, es gibt in jedem Land gibt es Regularien, in jedem Bundesland teils unterschiedliche. Es gibt aber einen empfohlenen Mindestschutz, wie hoch muss der Zaun sein, Untergrabschutz, wie müssen die Stromlitzen sein, wie stark muss der Strom sein, wie ist der Zaun aufgebaut, hängt er irgendwo durch, wie war die Spannung, ist Gras hochgewachsen und die Stromlitzen waren geerdet. War die Batterie zu schwach? Waren da Steighilfen für Wölfe? Oder wie in einem Fall mal in Nordrhein-Westfalen, war die vierte Seite der Weide gänzlich ungeschützt, weil da ein Bach war und der Nutztierhalter dachte, da kämen die Wölfe ja nicht durch. Na, also solche Geschichten. Also vollständiger Zaun entsprechend den Vorschriften. War das eigentlich vorhanden? Sowas finde ich, es liegt in der Verantwortung der Medienberichterstattung, das zu checken, das abzufragen. Ne? Weil sonst wird Wölfen Schuld zugeschoben oder Naturschutz. Da werden Adjektive gebraucht wie erbarmungslos oder gnadenlos in Bezug auf ja das Reißen von Beute durch Prädatoren, was allein nur ein biologischer Vorgang ist, wo, glaube ich, sowas wie Gnade und Erbarmen keine Rolle spielen sollte, weil das Gleiche tun wir, wenn wir essen. Na, also das hat damit nichts zu tun. Das ist dann Sensationsschreiberei. Na, also checkt das mal, wer kommt eigentlich zu Wort? Kommt der Naturschutz zu Wort? Wird die wissenschaftliche Seite, die ich heute kurz nochmal darstellen will, in so verständlichen Worten wie möglich, wird das eigentlich auch berücksichtigt? Wird darüber geschrieben oder wird ja so berichtet, dass eigentlich diese Thesen mit den Angst vor einer zunehmenden Wolfspopulation geschürt wird, werden die eigentlich nur wieder gekeult? So, und dann noch drei Sätze dazu. Ja, was ist eigentlich meine Meinung? Woher kommt die eigentlich? Die ist natürlich jetzt auch nicht mir selbst einfach entwachsen, sondern ich kümmere mich jetzt schon ein paar Jahre um Wölfe. Ich bin seit 2007, das sind jetzt so 17 Jahre, regelmäßig in der Lausitz unterwegs. Also eigentlich mehrere Wochen mit meinem Freund Carsten Nitsch. Mache ich da Wolfsseminare zusammen. Wir sind in Kontakt mit den Wolfsforschern dort vor Ort. Das sind eigentlich das sind doch die Leute vom Lupusbüro, die in Sachsen zuständig sind fürs Monitoring. Die wohnen teils im selben, teils im Nachbardorf wie Carsten. Die kennen sich alle sehr gut. Da hat man die Informationen. Wir sind mit Stefan Karsche sehr gut bekannt, der da auch sehr viel unterwegs ist mit etlichen Filmern und Fotografen, die immer an den guten Stellen stehen. Also wir wissen ganz gut, was in Sachsen mit den Wölfen passiert. Ich habe sehr viele Studien auch gelesen und kenne, glaube ich, die internationale Wolfsliteratur ganz gut. Und da gibt es ja ein paar Forscher, schon ein paar Handvoll Forscher, die wirklich seit vielen Jahren auf der ganzen Welt, in Nordamerika wie in Kroatien oder in Polen, wildlebende Wölfe erforschen, die, wie schon zu Anfang gesagt, eigentlich in den wesentlichen Fragen, wo es heute drum geht, auch einen Konsens haben. Das heißt, da gibt es wenig Konflikte. Die sind eigentlich im Groben bei kleineren Differenzen der gleichen Meinung. Egal, ob es jetzt um Wölfe geht in der kanadischen Tundra oder in spanischen Vororten. Das ist mit diesem wissenschaftlichen Konsens ist das alles zu erklären. Von daher sind wir da eigentlich in einer komfortablen Lage, weil der Wolf so eine Beachtung hat und so viel Forschungsgelder da reingeflossen sind, dass es da eine gute Studienlage gibt. Auch dieses Thema mit Wolf und Mensch, wie gefährlich ist der Wolf eigentlich für den Mensch? Da gibt es eine sehr gute Studie von 2011 von, ich glaube, norwegischen Forschern. Die haben da so eine Metastudie gemacht. Ich werde den Link dazu auch nochmal in die Shownotes setzen. Die wurde jetzt vor ein paar Jahren nochmal aktualisiert. Und da wurden wissenschaftlich halt weltweit untersucht, was gibt es überhaupt für Fälle, wo ein Mensch durch einen Wolf wirklich körperlich zu Schaden kam. Ja, und daraus abgeleitet, wie groß ist die Chance, die Gefahr in Deutschland eigentlich, dass da was passiert. Genau, also das vielleicht vorneweg. Also das, was ich euch erzähle, ist jetzt nicht explizit nur meine Meinung, sondern man findet das so oder in verschiedenen Varianten zusammengefasst auf der Seite vom NABU Deutschland, vom WWF, vom BUND, von verschiedenen wissenschaftlichen Instituten, vom Lupus, von auch Regierungsseiten. Also das ist eigentlich, also wie schon gesagt, wissenschaftlicher Konsens, umso wichtiger, dass es auch eine Beachtung findet in der öffentlichen Diskussion. So, und fangen wir vielleicht mal an mit, ich werde heute mal so ein paar Themen durchgehen, so ein paar Thesen, die gerne in die Welt geblasen werden. Fangen wir vielleicht mal mit Mythos 1 an. Es gibt immer mehr Wölfe, ne? Und da wird fast so ein lineares Wachstum prognostiziert. Und wer sowas macht, der hat die Grundlagen der Biologie nicht verstanden. Ich weiß nicht, in welcher Klasse das gelehrt wird. Genau, ich denke irgendwie in einer Mittelstufe. Auf jeden Fall ist das jetzt nichts erst, was man im Biologiestudium lernt, dass eigentlich Wachstum in der Biologie nicht linear passiert, sondern gegen Grenzen verläuft. Und bei Prädatoren gibt es einen ganz engen Zusammenhang zur Beuteverfügbarkeit. Was heißt das genau? Das heißt, dass wenn es immer mehr Wölfe gibt, dann steigt der Druck auf die verfügbare Beute. In Sachsen zum Beispiel sind das zu 50% Rehe. Und irgendwann gibt es weniger Nahrung und mehr Wölfe und dann werden die Wölfe schwächer, werden anfälliger für Krankheiten, werden sich nicht mehr so gut reproduzieren, werden mehr Konflikte haben um diese Nahrung und werden nicht so viel Wölfe ins zweite und ins dritte Jahr bringen. Man hat das im letzten Jahr eigentlich ganz schön sehen können in Sachsen. Da gab es die Schweinepest und zusätzlich gab es dieses Abschlachten von Wildschweinen durch die Jäger, was ja politisch motiviert war. Also es gibt, da werden wir an anderer Stelle nochmal, werde ich hier mit Carsten Nitsch nochmal drüber sprechen und für euch darüber berichten nochmal, was das für ein Blödsinn ist. Es gibt diese Schweinepestschutzzäune, 3 Stück quer durch ganz Deutschland, also parallel zur polnischen Grenze mit ganz vielen negativen Folgen für die Umwelt. Ja, Wildschweine werden im großen Maßstab gejagt, totgeschossen oder sterben durch die Schweinepest. Ein paar ganz wenige gibt es noch. Und Wildschweine machten bisher 20% der Nahrung aus der sächsischen Wölfe. Naja, und das hat jetzt dazu geführt, zumindest gibt es, ich glaube, der Zusammenhang ist jetzt nicht bewiesen, aber also es ist jetzt so, dass im letzten Jahr 2023 gab es in mehreren Rudeln keine Reproduktion, also keine Welpen, ungewöhnlich häufig und es gab auch ungewöhnlich viele Krankheiten, sichtbare Krankheiten wie zum Beispiel Räude. So, und das kann man schon als Hypothese erstmal in einen Zusammenhang bringen mit der schlechteren Nahrungsverfügbarkeit, weil diese Wildschweine weggefallen sind. Man darf das auch immer nicht nur so sehen, dass 20% fehlen der Nahrung, dann haben sie ja immer noch 80%, müsste ja noch gut sein, oder dann essen sie mal ein paar Rehe mehr, jagen sie mal ein paar Rehe mehr oder ein paar Feldhasen. Ganz so einfach ist es nicht, weil man muss immer auch berücksichtigen, für viele Tiere geht es darum, über das ganze Jahr hinweg eine gute Nahrungsverfügbarkeit zu haben. Und da gibt es zum Beispiel eine typische Zeit, in der man jetzt Hirschgelber jagen kann. Es gibt eine typische Zeit, in der vielleicht auch mal geschwächte Bullen aus der Brunft anfallen. Das ist aber nicht das ganze Jahr über. Und so sind zum Beispiel Wildschweine dann sehr hilfreich, die ja schon seit Jahren eigentlich das ganze Jahr über frischen. Also das ganze Jahr über gibt es eigentlich junge Wildschweine zur Verfügung. Und das ist einfach eine Hilfe, um auch über schwere Zeiten zu kommen. So, also das waren ein paar Sätze jetzt eigentlich ganz aktuell zu dem, was letztes Jahr in Sachsen zu besichtigen war, im Kontext damit, dass Nahrung weggefallen ist. Grundsätzlich ist es so, es werden immer mehr Wölfe in Deutschland bisher, das ist richtig. Aber an dem Ort zum Beispiel, wo ich immer bin, das ist Neustadt, Spreetal, bin halt in meinem Carstens Camp, im Spreecamp. An der Stelle, das war der Ort, wo eigentlich die ersten Wolfsrudel, als sie wieder zurückkamen nach Deutschland über die polnische Grenze, Fuß gefasst haben. Das war erst im Truppenübungsgebiet Muskauer Heide und dann gab es einen Neustädter Rudel zum Beispiel auch. Und als ich da halt das erste Mal war, das war glaube ich 2007, waren um Neustadt herum, wenn ich mich nicht täusche, 3 Rudel. Und im Wesentlichen ist diese Dichte immer noch die gleiche geblieben. Da gibt es immer mal wieder vielleicht ein Jahr, wo ein Rudel kleiner ist oder gerade viel Nahrung da ist. Das versucht sich noch ein anderes Rudel dazwischen zu quetschen. Aber eigentlich bleibt die Dichte vor Ort immer konstant, halbwegs. Also da steigt es nicht an, da werden es nicht immer mehr Wölfe, sondern es kommen neue Gebiete dazu, die von Wölfen besiedelt werden. Das sieht man ja an der Ausbreitung erstmal, wie Sachsen und Brandenburg und dann Mecklenburg-Vorpommern und dann Niedersachsen besiedelt wurden. Es ist halt so, dass immer Jungtiere meist nach 2 Jahren, manchmal nach 1, manchmal nach 3 Jahren, meist nach 2 Jahren, knapp 22 Monaten, das Rudel verlassen und sich selber ein Territorium suchen. Und dann kommen neue Territorien, Gebiete, die den Wölfen geeignet scheinen, dazu. Und das sind die Wölfe, die dazukommen, wo es mehr Wölfe werden. Also es gibt mehr Gebiete, in denen es Wölfe gibt. Es ist nicht so, dass in Bautzen oder in Hoyerswerda oder in Spreetal jetzt viel mehr Wölfe rumlaufen als vor 20 Jahren. Das ist nicht so. Und das wird auch in Zukunft nicht so sein, wenn sich nicht die Nahrungsverfügbarkeit gravierend ändert. Da kann es nur zum Beispiel zu kommen, wenn man sich das anguckt. Ich mache ja mit der Sophia Kimmich, einer Biologin und Verhaltensforscherin aus Berlin, im Juli, könnt ihr auf meiner Homepage sehen, auch eine Exkursionswoche in der Lausitz. Da wird es auch um Wölfe gehen, aber die hat zum Beispiel, da werden wir auch bald drüber sprechen, hier über Füchse in Berlin geforscht, und da sind sehr viel höhere Bestände in der Stadt als auf dem Land. Woher kommt das? Weil für Füchse das Nahrungsangebot in der Stadt einfach viel höher ist. Na, und das ist natürlich das, da muss man bei Wölfen drauf aufpassen. Ich werde jetzt nicht so viel über Füchse reden, das machen wir halt bald in der anderen Folge. Aber da muss man bei Wölfen drauf aufpassen, dass die nicht den Menschen als Nahrungsquelle begreifen. Also dass die nicht die Höfe besuchen, weil sie wissen, da finde ich irgendwie maßgebliche Mengen an Futter. Ne? Dann kann es wirklich zu Problemen kommen. Aber es gibt in Deutschland eigentlich nicht diese öffentlichen Mülldeponien, wie es manchmal in anderen Ländern ist, wo dann auch Wölfe, auch Prädatoren hinkommen und sich teilweise dann das Futter holen. Wie zum Beispiel, ich habe mal ein Interview hier auf meiner Seite veröffentlicht über Wolfsverhalten in Rumänien mit dem Peter Sürt, der da lange in den Karpaten an Prädatoren geforscht hat, vor allen Dingen an Wölfen. Und da gab es auch Wölfe, die quer durch eine Stadt gezogen sind, um die Abfälle eines Zoos zu nutzen. Ne, sowas ist was, das wünscht man sich nicht und das ist auch nicht gut. Ne? Das ist zwar da problemlos bislang, wie die Wölfe durch die Stadt ziehen. Also viele nehmen das gar nicht wahr, dass da Wölfe durchlaufen. Aber das ist ganz offen über die Straße und die gehen dann da halt an diese Container oder ich weiß nicht genau in welcher Form, da der Müll dargebracht wird, weggekippt wird. Aber dieser Müll aus dem Zoo, der ist für die Tiere interessant und dann nähern die sich dem Mensch und sind in den Siedlungen auch tagsüber aktiv. Und das ist natürlich so eine Situation, die braucht man nicht und die sollte man auch nicht fördern. Von daher ist eigentlich der Schlüssel dazu, dass es der Seite keine Probleme gibt, Nahrungsverfügbarkeit für Wölfe nicht zulassen, also nicht erhöhen. Und das ist zum einen sowas wie Müll, zum anderen ist es auch sowas wie Nutzvieh, was man dann schützen muss. Also nochmal kurz zusammengefasst, es gibt kein lineares Wachstum von Prädatorenpopulationen. Die Nahrungsverfügbarkeit entscheidet über die Dichte an Prädatoren, also an Fleischfressern. Wenn die Nahrungsverfügbarkeit nicht so hoch ist, dann gibt es mehr Krankheit, gibt es mehr Schwäche, gibt es weniger Nachwuchs und mehr Konflikte, also mehr Wölfe, die sich auch gegenseitig totbeißen in Konkurrenz um die Ressourcen und damit wieder auch eine Selbstregulation am Ende der Prädatorenpopulation. Okay, Mythos 2 oder Hypothese 2, die man häufig hört oder die Frage auch, sind Wölfe für Menschen gefährlich? Nun, das sind nun erstmal Wildtiere und auch nicht kleine Wildtiere. Und Zähne haben sie auch, Krallen haben sie auch. Also man sollte schon Respekt vor ihnen haben. Angst muss man vor ihnen aus meiner Sicht nicht haben. Ich hatte vorhin schon gesprochen über diese Studie der norwegischen Forscher. Das ist die NINA-Studie, die beschreibt das ganz gut. Könnt ihr euch selber nochmal durchlesen. Ich will gar nicht jetzt auf einzelne Zahlen eingehen. Was ich wichtig finde zu wissen, zusammengefasst ist, man muss keine Angst vor freilebenden Wölfen haben in Deutschland, in Mitteleuropa. Wieso sage ich Deutschland und Mitteleuropa? Weil hier die wilde Wölfe sind. Die sind eigentlich noch nicht futterkonditioniert. Und auch haben eine Beuteverfügbarkeit in der freien Natur. Die Fälle, die es gibt, wo Menschen durch Wölfe zu Schaden gekommen sind, sind zum wirklich größten Teil Tollwut bedingt. Und Tollwut gibt es in Deutschland seit etlichen Jahren nicht mehr. Also es gibt keine tollwütigen Wölfe in Deutschland, die dann merkwürdiges Verhalten zeigen können und die gefährlich sein können. Ein zweiter großer Bereich ist, der zu Problemen führen kann. Da wird auch vermutet, es gibt zwei Fälle aus Nordamerika, die tödlich verlaufen sind in den letzten 25 Jahren. Dass es da auch um Camps ging, ich glaube in Alaska, wo auch Wölfe Zugang hatten zu freien Müllkippen, ne, wo die also auch dann den Mensch als Nahrungsquelle wahrgenommen haben. Aber da könnt ihr, wenn ihr Spaß dran habt, euch selber nochmal mit beschäftigen und euch die Details anschauen und recherchieren. Da gibt's auch viele wissenschaftliche Quellen zu. Diese NINRA-Studie ist eine ganz gute Quelle, die will ich euch jetzt hier an der Stelle auch nicht vorlesen, sondern irgendwie zusammengefasst heißt es eigentlich, ihr müsst in Mitteleuropa keine Angst vor Wölfen haben, auch nicht in einem schweren Winter, oder geht einfach respektvoll bei Wolfsbegegnungen mit Wölfen um und vor allen Dingen sorgt dafür, dass sie jetzt nicht das Gefühl haben, da wo ein Mensch ist, kriege ich Futter. Das ist eine schlechte Idee. Da mag es auch schon mal voreilige und dumme, zum Beispiel Naturfotografen geben, die dann auch meinen, wenn ich jetzt hier Beute auslege, dann kommen ja die Wölfe und dann kriege ich das geile Foto. Ne? Also wie häufig das vorkommt, weiß ich nicht. Es gibt immer mal Gerüchte, wo ich jetzt gar nicht weiß, was ist da dran. Aber so ganz abwegig ist es sicher nicht. Es gibt solche Menschen, das ist bekannt. In dem Zusammenhang wird auch gern davon gesprochen, dass Wölfe teils keine Angst mehr vor Menschen haben und dass das ungewöhnliches Verhalten wäre. Na, also wenn da Wolfsbegegnungen geschildert werden, wo der Wolf nicht direkt in Panik wegrennt, wenn er den Menschen sieht. Ja, da sollte man vielleicht wissen, das wäre auch kein typisches Wolfsverhalten. Also ich, wie an anderer Stelle schon gesagt, ich habe eine Wolfssichtung, Begegnung jetzt wirklich nicht gezählt. Es ist irgendwas zwischen 70 und 100. Und ich glaube, in nicht wenigen Fällen haben mich die Wölfe auch wahrgenommen oder haben andere Menschen wahrgenommen. Und was typisches Wolfsverhalten ist, entweder stehen die Menschen oder laufen die Menschen da, wo es ihnen egal ist, dann machen die einfach ihr Ding weiter. Oder es ist so nah dran oder behelligt so sie so sehr, dass sie sagen, ich mache mein Ding nicht weiter. So, dann gucken sie sich das kurz an oder traben sogar im geschnürten Trab einfach in einer anderen Richtung weg. Oder sie gucken kurz, drehen sich um und traben dann weg oder machen so einen ganz leichten Galopp in Deckung. Aber es ist eigentlich nie Angst oder Panik zu beobachten. Also das höchstens mal, wenn sie irgendwo wirklich einen Schreck kriegen. Das ist, finde ich, typisches Wolfsverhalten, wie ich es kenne. Mag jemand auch schon mal anders beobachtet haben, aber typisch ist für mich erstmal Gelassenheit. Ja, und dann ein Meiden eigentlich von Menschkontakt, aber wirklich entspanntes Meiden von Menschkontakt. Die gehen uns einfach aus dem Weg. Angst haben die nicht. Und dann gibt es noch so eine zweite Sorte von Wolfsverhalten und das ist dann mal mit jungen Wölfen. Die können schon mal ein bisschen neugierig sein, auch mal vielleicht ein paar Schritt auf den Mensch zukommen oder was sie da sehen, wenn irgendwo ein Picknick ist oder eine Wandergruppe, dass sie mal 4-5 Schritt da entgegenkommen und nochmal dann wittern und dann nochmal schauen und dann weggehen. Ne? Also, oder dass sie auch mal ein paar Sekunden bleiben oder eine Minute und sich das anschauen, das kann mal sein. Das ist nicht so ungewöhnlich. Die haben keine Angst, ne? Aber irgendwann gehen die ihrer Wege. Ja, das ist das, wo ich sagen würde, das ist normales Wolfsverhalten. Das ist eigentlich das Übliche. In den Medien und auch von Politikern wird von Problemwölfen gesprochen. Aggressiv, auffällig, gefährlich wäre das Verhalten. Das Problem an diesen Beschreibungen ist, sie sind nicht definiert. Das sind dann am Ende persönliche Zuschreibungen und Bewertungen, die jetzt gar nicht wissenschaftlich sind. Ja, und wie schon gesagt, das andere ist dann eher wirtschaftlich abgeleitet, ein bisschen noch Tierverhalten, aber da geht's dann eher um Schaden an Nutztieren. Also wie häufig hat eigentlich ein Wolf oder ein Mitglied eines Wolfsrudels Schutz, also geschützte Nutztiere erbeutet, gerissen, behelligt, also hat den Schutz überwunden. Und da bröckelt gerade auch politisch die Wand so ein bisschen oder wird in Frage gestellt, wie genau werden diese Kriterien eigentlich beschrieben und auch geprüft. Also ist es der Mindestschutz, ist es der empfohlene Schutz? Wie genau wird eigentlich geprüft, ob es sachgemäß aufgebaut war und so weiter und so weiter. Das wird mir jetzt hier zu weit gehen, da habe ich echt keine Lust drauf. Wer das spannend findet, der kann sich da wirklich weiter informieren. Da gibt es eine Fülle an Informationen, wie so ein Schutz aussieht. Was ich viel wichtiger finde, ist eigentlich, wie damit umgegangen wird. Und zwar gibt es ja verschiedene Rudel, die auch jetzt in den Medien als auffällig dargestellt wurden, weil es da ganz viele Nutztierrisse gab. Ich bin ja jetzt aus dem Ruhrgebiet und bei uns in Schermbeck oben, Kirchhellen, Bottrop-Kirchhellen, Schermbeck, gibt's ein Wolfsrudel der Fähe Gloria. Die ist da bekannt geworden, auch weil es da zu vielen Nutztierrissen kommt. Auch Pferde wurden schon behelligt und getötet. Und wenn man dem genau nachgeht, dann sind's auf einmal ungeschützte Shetties, die da getötet wurden. Und da komme ich zu einem Punkt, der mich auch wütend macht. Da gibt's Bürgerinitiativen und lokale Presse, die wirklich ganz massiv Stimmung macht seit Jahren. Und wenn man genau recherchiert, und ich kenne das Gebiet ziemlich gut, ich bin auch häufiger unterwegs, dann sieht man auch heute da noch ungeschützte Tiere herumstehen. Und das ist nicht nur in dem Fall so, ist auch in anderen Fällen so, dass häufig, wenn man sich diese Schadensfälle genau anguckt, dann sind es meistens Quoten von über 95%, dass da Tiere zu Schaden kommen, die nicht gut geschützt waren. Und das ist jetzt nicht nur ein Fall von missglückter Kommunikation im Nachhinein, sondern man kann ja auch mal über die Verantwortungslosigkeit der Tierhalter sprechen. Na, wenn ich weiß, dass ich in einem Wolfsgebiet lebe, dann muss ich meine Tiere schützen. Na, das sind nun mal die Rahmenbedingungen, unter denen ich da mein Geschäft oder mein Hobby betreibe. Und ich habe eine Verantwortung meinen Tieren gegenüber. Und das macht mich dann auch wütend, und noch wütender macht mich dann, wenn im Nachhinein dann irgendein aufgerissenes Lamm gezeigt wird und dann von gnadenlos und erbarmungslosen Wölfen gesprochen wird. Das kann ich nur schwer ertragen. Zum einen, weil es dumm ist, zum anderen, weil es böswillig ist. Ja, und auch den Schafen nicht gerecht wird. Und wenn man dann aus zwei toten Shetland-Ponys, die ungeschützt draußen herumstanden, macht es da jetzt auch Pferde gerissen werden, dann ist das Angst schüren und auch versuchen, politisch Einfluss zu gewinnen auf eine große Anzahl an Pferdehaltern in Deutschland. Und das finde ich nicht in Ordnung und auch nicht der Sache dienlich, weil auch beim Umgang mit Pferdehaltung muss man dann einfach Regeln befolgen und muss wissen, was man da tut. Also einfach sachlich informieren und schauen, was habe ich denn eigentlich für eine Weidenkonstellation und was habe ich für Pferde und wie ist die Haltungsform, und dann muss ich mich dementsprechend verhalten. Wird jetzt hier so weit führen. Vielleicht zum Abschluss dieser ersten Folge, ich sehe schon, ich muss noch eine zweite machen, noch das Thema Problemwolf. Ja, es ist ja nicht nur gefährlich und auffällig, das Verhalten, sondern es sind Problemwölfe. Ne? Also es ist irgendwas, was uns stört, was uns gefährdet, was Probleme macht. Und das ist nicht näher beschrieben. Und da gibt es hier aus Nordamerika und Kanada von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Paul Becquet und Douglas Smith, die da wirklich langjährige Forscher sind, auch zuständig sind für den großen Bereich der Kanidenforschung in Nordamerika und Kanada. Gibt es eigentlich einen Vorschlag, das Wolfsverhalten näher zu beschreiben, was wirklich problematisch ist. Und da geht es dann um zielgerichtetes Verhalten von Wölfen in Pirschhaltung, das Distanz verkürzt, also mit dem Ziel des Menschen, also sich dem Menschen nähert in Pirschhaltung. Und wenn der Mensch Abwehrversuche macht, also ruft oder winkt, sich groß macht, drei Schritte entgegengeht, sich davon nicht beeindrucken lässt. Also sowas wird dann als wirklich gefährlich angesehen. Des Weiteren kann auch sein, dass ein Wolf sich körpersprachlich aggressiv oder gefährlich für den Menschen verhält. Da gibt es die Forderung, das wirklich von Fachleuten beurteilen zu lassen und daraus Schlüsse ziehen zu lassen. Oder wenn zum Beispiel ein Wolf sich auf angeleinte Hunde spezialisiert, also die gezielt wiederholt angeht, dann ist das auch problematisch. von diesem Anfütterthema will ich jetzt nicht nochmal sprechen. Das ist, glaube ich, klar geworden. Anfüttern von Wölfen grundsätzlich ein Problem. Egal ob in der freien Natur, einem Ort, wo gerne Naturfotografen sind, ist genauso schlimm und schlecht wie in einer Siedlung Nahrung zur Verfügung zu stellen, kann immer zu Konflikten und zu nicht natürlichem Wolfsverhalten führen. Diese vorhin beschriebene Forderung, merkwürdiges oder aggressives, gefährliches Verhalten von Wölfen von Fachleuten beurteilen zu lassen, unterstütze ich sehr, finde ich sehr notwendig, weil es einfach eine Vielzahl an Videos gibt, die im Netz auf allen möglichen Kanälen kursieren, wo ja Gefahren gesehen werden, propagiert werden, da rein interpretiert werden, die eigentlich in dem sichtbaren Verhalten da nicht wiederzufinden sind. Für mich ein sehr prominentes Beispiel war mal auch so eine schöne Meldung. Da wurde ein Bauer von Wölfen umzingelt, wurde gesagt. Und der Bauer hatte das wohl gefilmt von seinem Trecker aus mit seinem Handy. Und was man sah, es waren 5 Wölfe, die kamen in langer Linie von einem Feld auf den Trecker zu. Und dann so, keine Ahnung, vielleicht 80, 100, 120 Meter vor ihm, haben sie ihn so wahrgenommen, haben dann nach rechts aus Sicht des Treckers abgedreht und sind ganz gemäßlich da weitergezogen. Da war also, die sind um den Trecker rum, die haben ihn einfach gemieden, die waren nicht aufgeregt, die waren nicht aggressiv, die waren total gelassen und entspannt und haben einfach einen Bogen um den Trecker gemacht und sind weitergelaufen. Daraus jetzt so ein Umzinglungsthema zu machen, ist echt lächerlich. Also ich weiß immer nicht, ob ich da lachen oder weinen oder wütend werden soll. Ich finde es vor allen Dingen schade, weil eigentlich gibt uns die Natur viel Möglichkeiten, da zu lernen, auch wie Natur, wie Zusammenleben, wie Kommunikation funktioniert. Und wir machen da immer so einen angstbesetzten Blödsinn raus. Und ich tue mich auf der einen Seite ein bisschen schwer damit, die Medien ständig zu kritisieren, weil es gerade so eine Zeit ist, wo gerne draufgeschlagen wird unter der Überschrift Mainstream-Medien, und das finde ich totalen Bullshit. Gehört aber hier eigentlich gar nicht hin. Aber an der Stelle finde ich wirklich, dass in vielen, vielen Fällen die Medien ihrer Verantwortung einfach nicht gerecht werden und nicht vernünftig berichten, vor allen Dingen, weil sie die fachliche Seite einfach nicht nennen. Und das finde ich nicht nur ja fachlich schlecht, das finde ich auch moralisch angreifbar und fragwürdig. So, und damit will ich Teil 1 mal beenden. Wir sind jetzt schon weit über eine halbe Stunde. Aber das Thema ist noch nicht durch. Ich mache noch mal weiter. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst, und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.